keiner Präsentation sieht man die Höhen und Tiefen, die wir durchlaufen sind im Rahmen des gesamten Prozesses. Wir sind gestartet und wir haben eine sehr intensive Vorbereitungsphase gehabt von 6 Monaten. Zwischen Entscheidung, wir prüfen strategische Optionen und dem tatsächlichen Launch des Projektes.
Ja, herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm und heute spreche ich mit Christian Jutzi, der als Verhandlungsführer von BASF die Teilveräußerung der Coatings-Sparte vorangetrieben hat. Heute sind wir in Ludwigshafen am Rhein bei BASF mit dem President Corporate Finance Christian Jutzi. Sprechen zu einem sehr bedeutenden Carve-Out-Deal, ausgezeichnet mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie M&A. Lassen Sie uns mal einen Blick ein bisschen auf die Zahlen werfen. Wir wollen möglichst wenig über Zahlen sprechen, aber damit allen klar ist, die Leitplanken. Also Enterprise Value, Gesamtwert des Unternehmens 7,7 Milliarden, Cash-Zufluss 5,8 Milliarden vor Steuern. Es gab ein Retained Stake, 40% blieben bei BASF. Beim Carve-Out vom globalen Beschichtungsgeschäft. Dieses hatte ungefähr einen Umsatz von 4 Milliarden Euro und wir reden dann über ein Multiple auch, 13-fach EBITDA. Jetzt habe ich schon gesagt, wir wollen gar nicht so viel über Zahlen sprechen, denn so Deals werden oft auf Basis von Zahlen bewertet, Milliarden, Multiples, Strukturen. Wenn Sie da mal so rauszoomen jetzt aus den Zahlen, die ich gerade einführend nannte, welche Geschichte steckt für Sie persönlich hinter diesem Deal? Was ist das, was man in keiner Präsentation sieht?
In keiner Präsentation sieht man die Höhen und Tiefen, die wir durchlaufen sind im Rahmen des gesamten Prozesses. Von der ersten Entscheidung, das war die Veröffentlichung unserer neuen Strategie Winning Ways im September 2024, woraufhin wir uns sofort da zusammengesetzt haben und ein Kernteam gebildet haben, uns zu überlegen, wie wir mit dem Announcement der strategischen Option für das Coatings-Geschäft umgehen. Und dann begann ein Prozess, der dauerte in etwa 1,5 Jahre. Und in diesen 1,5 Jahren ist so viel passiert an Höhen und Tiefen, nicht nur in der Transaktion, sondern auch geopolitisch, wo wir uns mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen auseinandersetzen mussten, durften und es einige Situationen gab, wo wir überlegt haben, machen wir das alles richtig? Kann das überhaupt erfolgreich werden? Gibt es Situationen, in denen wir gedacht haben, vielleicht müssen wir den ganzen Prozess beenden, zum Beispiel am Liberation Day und auch kurz danach, wo wir dann aber in jeder Situation entschieden haben, dass das die richtige Entscheidung ist, weil wir klare Ziele hatten, die wir verfolgt haben mit der Transaktion. Und diese Entscheidung haben wir alle im Team getroffen, mit recht viel Beinfreiheit. Und ich glaube, diese Höhen und Tiefen, die waren es, die nirgendwo auf einer Folie stehen, die wir aber alle durchlebt haben und die den Prozess ganz besonders gemacht hat.
Wenn wir nochmal, so wie Sie den Prozess schildern, diese Höhen und Tiefen, Ups and Downs, 1,5 Jahre, wenn Sie den nochmal so Revue passieren lassen, was waren so die Meilensteine? Vielleicht da, wo Sie dachten, das Ganze kippt oder wo Sie auch dann das Momentum merkten und plötzlich ja dieser kompetitive Bieterprozess, der sich entwickelt hat, der Rückenwind, wo Sie merken, boah, jetzt zündet das ja richtig.
Ja, also ich würde sagen, wir sind gestartet und wir haben eine sehr intensive Vorbereitungsphase gehabt von 6 Monaten. Zwischen Entscheidung, wir prüfen strategische Optionen und dem tatsächlichen Launch des Projektes. Und in dieser Phase gab es natürlich sehr viele Hürden. Man muss die ganze Due Diligence vorbereiten und sich überlegen, wie denn diese Transaktion auch nach Launch aussehen kann und soll. Und ja, sich zu überlegen, welche Optionen sind, die dort Herausforderungen, mit denen man konfrontiert wird. Das war der erste Zeitraum. Ich glaube, da waren wir alle extrem motiviert. Es war ein großes Projekt, in dem alle gefiebert haben, ihr Bestes gegeben haben, Tag und Nacht gearbeitet haben, die Wochenenden durchgearbeitet haben teilweise und wo wir aber auch sehr viel Feedback bekommen, Markt bekamen, dass das die richtige Entscheidung ist. Wir haben dann zwischenzeitlich, dann kamen irgendwelche Press-Announcements raus oder Meinungen von Analysten, Meinungen vom Kapitalmarkt, Meinungen auch von Interessenten. Und das war eine sehr spannende Zeit. Und ich glaube, da waren wir eher auf dem Hoch. Als es dann allerdings die geopolitischen Unsicherheiten kamen, im ersten und vor allen Dingen dann im zweiten Quartal, ich glaube, das waren wirklich schwierige Zeiten. Wir haben gemerkt auch, am Anfang war das Interesse sehr, sehr hoch. Und dann haben wir natürlich gemerkt, okay, wie hoch, und wollten rausfinden, wie hoch ist denn das Interesse jetzt bei den einzelnen Bietern? Und da merkte man schon, manche haben ein größeres Interesse, manche haben ein geringes Interesse. Und das alles dann zu balancieren, zu sagen, okay, wer könnte denn jetzt hier wirklich so ein Interesse dran haben, dass wir tatsächlich auch zu einer Transaktion kommen könnten. Das war spannend, aber dann kamen die ständigen Querschüsse. Und ich möchte nochmal den Liberation Day hier nennen, wo es wirklich Kapriolen an den Kapitalmärkten gab. Die Zinsen sind nach oben gegangen und wir waren uns wirklich nicht sicher. Und das hat man auch gemerkt in den Märkten. Da wurden einige Prozesse unterbrochen, delayed. Und wir haben uns dann tief in die Augen geschaut und überlegt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Das war auf jeden Fall die schwierigste Entscheidung während des ganzen Prozesses. So mutig zu sein, den Prozess dann trotzdem zu launchen in einer doch eher unsicheren Zeit.
Zwischenfrage?
Ja.
Wer hat diese Entscheidung dann getroffen?
Wir haben die Entscheidung vorbereitet und haben aber uns das einmal mit dem Vorstand besprochen.
Das heißt, kleines Corporate Finance Team, Sie,
ja,
CFO,
das Verhandlungsteam.
CEO, ungefähr wie viele Menschen?
Das ist der Vorstand und im Prinzip das Verhandlungsteam, also 12, 13 Personen. Aber das Verhandlungsteam hat den Vorschlag gemacht und begründet und dem ist der Vorstand gefolgt. Also es war ein Team von insgesamt, ein Verhandlungsteam, sieben gewesen und die haben diesen Vorschlag erarbeitet und auch, ich glaube, glaubhaft anscheinend kommunizieren können, sodass wir dann weitergemacht haben. Das war aber eine wirklich zentrale Entscheidung in dem gesamten Prozess.
War das eine unruhige Nacht davor?
Total. Die ganzen Tage waren extrem unruhig, weil wir immer hin und her überlegt haben, wenn wir verschieben würden, um welchen Zeitraum würden wir verschieben können und wann wäre der nächste Window of Opportunity, weil wir wollten ja die Winning Ways Strategie umsetzen und das ist ein zentraler Punkt in der Umsetzung der Winning Ways Strategie, ist die Klarstellung des inhärenten Wertes dieses Coatingsgeschäfts. Und das heißt, wir waren auch unter gefühltem zumindest zeitlichem Druck, weil wir wollten ja drei Dinge erzielen mit dieser Transaktion. Wert generieren, wir wollten auch eine hohe Geschwindigkeit, das war einer unserer Projektziele aber auch Transaktionssicherheit und das war ein Keypunkt. Also ich würde sagen, das war eine extrem schwierige Entscheidung, wo wir mutig waren, aber auch die nie bereut haben. So, dann ging es eigentlich weiter und dann kam natürlich der erste Zeitpunkt, das war die erste Bid-Abgabe, die natürlich extrem aufregend war. Wenn man dann zu einem Zeitpunkt am Nachmittag weiß, jetzt kommen die Angebote rein. Also da weiß ich, konnten einige nicht schlafen, inklusive mir. Und wir wussten natürlich gleichzeitig, sind wir aber auch von der geopolitischen Unsicherheit, könnten diese Angebote alle beeinflusst sein. Und insofern war das ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Ganz ehrlich, ich war am Anfang aber auch mit dem Ergebnis nicht nur zufrieden. Und deswegen haben wir dann aber auch weitergemacht. Und auch da war aber wieder eine Entscheidung, die wir treffen mussten. Wie wollen wir jetzt den nächsten Prozessschritt angehen? Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen aber eigentlich den gesamten Wert dieses Geschäftes sehen. Und waren der Meinung, den haben wir noch nicht gesehen. Also mussten wir uns überlegen, welchen nächsten Schritte gehen wir jetzt, um den Wert des Geschäftes noch besser darzustellen. Und das haben wir dann gemacht, über natürlich entsprechende Management-Presentations, über weitere Informationen. Und dann kam der nächste Schritt.
Können Sie disclosen, mit Blick auf doch mal ein paar Zahlen, Wie weit war man dann in der ersten Runde, als die ersten Gebote eingingen, entfernt von dem, was hinterher herauskam?
Ich würde sagen, materiell. Wir hatten aber am Anfang hatten wir natürlich auch eine deutlich höhere Interessentenzahl und die ist dann im Laufe der Zeit natürlich immer geringer geworden, aber aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil manche gesehen haben, okay, das war ja auch ein sehr öffentlicher Prozess. Also ständig gab es neue Informationen vom Markt, was denn eigentlich dieses Geschäft wert ist, variierte sehr stark und hat natürlich auch die Gebote entsprechend beeinflusst. Und im Laufe der Zeit wurde aber eigentlich auch klarer, gar nicht von uns beeinflusst, sondern einfach durch die Publizität und die Öffentlichkeit und durch die vielen Analystenberichte, die geschrieben wurden, dass es ein sehr, sehr kompetitiver Prozess ist. Und in dem Zusammenhang dann sind manche der potenziellen Bieter dann auch einfach ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, das ist ein hochkompetitiver Prozess. Bottom-Fishing geht hier nicht. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch aktiv entschieden, wenn es zu weit entfernt war von unseren eigenen Zielen, dann gewisse Interessenten rauszunehmen aus dem Prozess. Und so wurde dann die Zahl der Bieter immer kleiner. Aber natürlich, wir sind in einem Auktionsverfahren. Das ist mit allen Höhen und Tiefen versehen. Wenn man dort eine falsche Entscheidung trifft, jemanden zu früh rauszunehmen oder zu spät, die Anzahl der Bieter, wie kriegt man es hin, am Ende so eines Prozesses wirklich den höchsten Wettbewerb zu kreieren. Und das war unser Ziel, weil wir hatten ja das Ziel Wert, Geschwindigkeit und Transaktionssicherheit. Dem waren wir immer, haben wir uns verschworen, diesem Ziel gegenüber oder diesen drei Zielen gegenüber.
Wie haben Sie es dann gemacht? Was war das Playbook? Wie haben Sie, also ein bisschen wie Schachspielen. Also wirklich, Sie müssen viele Züge im Voraus bedenken.
Absolut.
Dann gibt es die ganzen unbekannten Variablen, die Sie nicht in der Hand haben können. Also es können jederzeit schwarze Schwäne, weiß der Geier, was alles passieren. Also Sie können das beste Playbook haben und es kann trotzdem nicht funktionieren. Das ist auch bestimmt kein schönes Gefühl.
Ja, wir hatten ein Playbook. Das hatten wir uns natürlich alles komplett von Anfang an überlegt. Aber ganz ehrlich, das Playbook hat auch nicht in jedem Moment funktioniert. Das Gute war natürlich, das ist ein hochattraktives Geschäft. Ja, und das war von Anfang an allen klar und manche waren bereit, eben einen mitzubieten und den Wert gut darzustellen. Andere waren dazu nicht bereit. Insofern, unser Ziel war, ganz am Ende immer wieder den Wettbewerb weiter hochzudrehen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, indem wir im Laufe der Zeit natürlich weitere Informationen veröffentlicht haben über dieses Geschäft in dem Prozess, in dem Due Diligence Prozess. Und indem wir mehrere Schwellen hatten und in diesen Schwellen, wo wieder neue Angebote abgegeben werden mussten, in diesen Schwellen haben wir danach immer entschieden, mit welchen von denen, die ein Angebot abgegeben haben, gehen wir weiter.
Also Sie haben das Asset immer attraktiver gemacht. Sie haben gesagt, und übrigens und das noch und hier noch.
Und dann gab es Management Presentation, ja. Dann gab es sozusagen so zusätzliche Site Visits, dann gab es zusätzliche Expertengespräche, die geführt werden durften. Wir haben sogar auch ganz am Anfang noch nicht alle Materialien freigegeben. Ja, wir haben es ganz am Anfang nur mit einem, beim Pitch belassen und dann die Gesamtheit der Due Diligence-Unterlagen, die ist eigentlich erst im Laufe des gesamten Prozesses dann auch freigegeben worden den Interessenten, die dann noch übrig waren. Und dann gab es zusätzliche Expertengespräche, irgendwann durfte auch das Management dann mal angesprochen werden und so haben wir eigentlich die Attraktivität des Geschäftes im gesamten Prozess laufend erhöht und die Bieteranzahl aber laufend reduziert. So, das ging praktisch gegenläufig, sodass wir am Ende wirklich so weit waren, dann einen sehr wettbewerbsintensiven Prozess bis zum Ende durchhalten zu können.
Als Sie dann das finale Angebot vorliegen hatten, dann hat man irgendwann die Zahl, da muss man sagen, okay, ist es das? Erinnern Sie sich an den Moment im Team dann, als dann wirklich die Zahl war, wo man nochmal diskutiert hat, that's it? Wie sahen die Gesichter aus?
Positiv. Wir haben uns selbst ein Ziel gesetzt gehabt vorher und wir sahen dieses Ziel erfüllt. Wir sahen, dass der Wert des Geschäftes, den wir dort gesehen haben, reflektiert ist, wie wir ihn eingeschätzt haben. Und das war auch eine Erleichterung, ja, weil natürlich am Ende man möchte eine erfolgreiche Transaktion haben und in der wollen wir die uns selbst gesteckten Ziele erfüllen. Und als wir das geschafft haben, war eine erste Erleichterung da, aber definitiv waren wir nicht relaxed, weil eine Zahl ist noch gar nichts. Dann geht es ja erst los mit der Verhandlung. Und man weiß auch nicht, was in dieser Verhandlung dann passieren wird. Es gibt ja sehr, sehr viele rechtliche Dinge, steuerliche Dinge, personalseitige Dinge, die noch zu diskutieren sind. Insofern haben wir dann am Ende parallel mit den letzten Bietern verhandelt, gleichzeitig, um die letzte Wettbewerbsintensität noch entstehen zu lassen.
Also ich sag mal so flapsig formuliert, sind letzte Rille gefahren, alles rausgeholt, alles was ging, das Gefühl dann ganz am Ende?
Ja, also Closing findet ja im zweiten Quartal statt. Also beim Signing war es so, wir haben ja wirklich bis zuletzt mit am Ende zwei Bietern verhandelt. Und als wir dann den Moment hatten, wo wir uns nicht nur die finanzielle Einigung erreicht hatten, sondern auch die Einigung über die Verträge, da sind wir dann zusammengekommen, kann ich ja sagen jetzt, mit Carlyle und QIA, waren wir in einem Raum und die ganzen Kernteams waren alle dabei, weil wir hatten gerade mehrere Nächte verhandelt, mehrere Nächte durchverhandelt auch. Es waren alle sehr, sehr müde, aber wir merkten im Laufe der letzten vielleicht 6 Stunden, dass das jetzt passieren könnte. Insofern, im Laufe der letzten 6 Stunden wurde es emotionaler und emotionaler, weil der rationale Teil, der war abgearbeitet. Und man merkte, okay, die offenen Punkte, die Schwierigkeiten, die fallen langsam nacheinander alle raus, weil wir auch zu einem Deal kommen wollten, und zwar beide Parteien. Und dann fielen die schwierigen Themen, die fielen auf einmal wie Steine in den letzten Stunden alle nacheinander um. Und ja, dann sind wir zusammengekommen und waren, wie gesagt, in dem Raum, alle Kernteams zueinander, wahrscheinlich insgesamt so wahrscheinlich rund 30, 35 Menschen. Und dann haben wir ein Handshake Agreement gemacht und das war sicherlich einer der emotionalsten Momente meines Lebens.
Dabei ist es auch geblieben, im guten norddeutschen Sinne, Handshake, oder wurde keine Nachverhandlung, das, was besprochen wurde, ein Wort gilt?
Das haben wir, in dem Handshake Agreement sogar währenddessen gesagt, dass das jetzt gilt. Natürlich sind dann immer noch gewisse rechtliche Dinge danach zu lösen, aber es wurde danach keine einzige Sache mehr verändert.
Aber es muss eine sehr außergewöhnliche Stimmung in diesem Raum gewesen sein. Eigentlich vollkommen übermüdete Menschen, andererseits ein besonderer Spirit. Wir wollen was schaffen, wir schaffen das, wir schaffen es jetzt. Also eigentlich gegensätzliche Punkte, wo man einerseits denkt, wenn ich vollkommen übermüdet bin, vielleicht war das der Triggerpoint, dass alle sagten, komm, lass mal schlafen gehen, wir müssen das jetzt irgendwie mal wuppen.
Ich weiß es nicht. Wir hätten noch Kraft für länger gehabt, weil es war so intensiv, also da wurde dann auch geklatscht Beifall geklatscht, weil wir waren alle auf Adrenalin und da kann man lange durchhalten auf Adrenalin. Aber natürlich waren wir abgekämpft, keine Frage. Aber da war so viel Adrenalin im Spiel, dass die von der Müdigkeit wenig zu spüren war. Vielleicht hat man sie gesehen, davon gehe ich aus, aber nicht gespürt.
Verstehe. Aber jetzt Hand aufs Herz, Herr Jutzi. Danach sind Sie dann irgendwann mal ins Hotel und ins Bett und haben bestimmt länger als 6 Stunden geschlafen, hoffe ich.
Ja, wir sind ins Hotel gegangen und wir haben natürlich eine Flasche Champagner geöffnet.
Und dann geschlafen?
Gehört. Und dann sind wir schlafen gegangen.
Okay, ich dachte, da hätten wir jetzt erzählt und dann sind wir weiter ins Büro und haben sofort weitergemacht.
Nein, wir waren fertig.
Okay. Sie haben die Strategie ein paar Mal erwähnt, Winning Ways 2024. Ich frage mal pointiert nach, hat die Strategie diesen Deal möglich gemacht oder hat dieser Deal der Strategie erst Glaubwürdigkeit verliehen?
Die Strategie hat auf jeden Fall diesen Deal möglich gemacht. Wir haben wirklich im September 2024 einen Strategiewechsel vollzogen, indem wir unser vorher sehr einheitliches Geschäft in zwei Segmente geteilt haben. In die Core Businesses, wo wir profitables Wachstum generieren wollen, und die Standalone-Businesses, wo es vor allen Dingen um Value Creation geht. Und dieser Strategie, deswegen glaube ich, würde ich beiden Punkten zustimmen, dieser Strategie haben wir über die Coatings-Transaktion haben wir gezeigt, dass diese Strategie erfolgreich ist und erfolgreich sein kann. Das war ein wichtiger Baustein, würde ich sagen. Die BASF, und jetzt auch mal eine Zahl zu nennen, Die BASF tradet bei einem Multiple von rund 8. Wir haben ein EBITDA-Multiple von rund 13 in der Transaktion gesehen. Das ist die Value Creation, die, glaube ich, Markus Kamieth und das Vorstandsteam sich erhofft haben aus der Strategie heraus. Insofern ist das ein Proofpoint für die Strategie. Insofern glaube ich, dass die Transaktion dazu beigetragen hat, diese Strategie umzusetzen und erfolgreich zu machen.
Jetzt haben Sie mit dem Deal, Sie haben es gerade gesagt, auf Basis der Multiples erheblichen Wert realisiert. Haben sich ja auch bewusst dafür entschieden, 40% Anteil weiter am zukünftigen Upside auch zu haben. Was war da für Sie der entscheidende Gedanke dahinter?
Wir haben von Anfang an uns drei Ziele gesetzt für diese Transaktion. Wir wollten maximalen Wert generieren, hohe Geschwindigkeit im Prozess und Transaktionssicherheit. Das beinhaltet aber eben auch, dass wir jegliche Art von Partnership niemals ausgeschlossen haben, weil es darum ging, maximalen Wert zu generieren. Was wir jetzt erreicht haben, ist aus meiner Sicht der maximale Wert. Wir haben ein Multiple von 13 erreicht, eine Enterprise Value von 7,7 Milliarden Euro. Wir investieren aber auch gleichzeitig 40% in dieses neue Unternehmen, weil wir glauben, dass es sehr erfolgreich weiterhin sein wird und noch erfolgreicher in den nächsten Jahren sein wird. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, aus unserer Investition noch mehr Wert zu generieren. Wenn wir diese zusätzliche Wertgenerierung schon vorab bekommen hätten, wären wir auch dafür einen Deal eingegangen. Aber uns ging es darum, die möglich maximale Wertgenerierung zu erreichen. Und über diesen Weg haben wir nicht nur durch den jetzigen Deal Wert geschaffen, sondern auch durch den möglichen zukünftigen, wahrscheinlichen zukünftigen Deal, der noch kommen wird, weil wir werden ja das Geschäft irgendwann exiten. Das heißt, wir haben mehrere Wertgenerierungsmöglichkeiten jetzt. Ich würde sagen, wäre jetzt die Möglichkeit da gewesen, 100% direkt zu veräußern, und das wäre die maximale Wertgenerierung gewesen, dann wären wir auch diesen Weg gegangen. Insofern, wichtig war für uns, dass der Wert des Coatingsgeschäfts, wie wir ihn sehen, der inhärente Wert, dargestellt wird, der heute bisher nicht im Aktienkurs der BASF-Gruppe reflektiert ist. Und wir waren die ganze Zeit offen, wie die Transaktionsstruktur aussehen würde. Ziel war nur die maximale Wertgenerierung.
Das heißt jetzt mal in meinen Worten, Sie sind der Überzeugung, dass der eigentliche Wert noch vor Ihnen liegt. Die maximale Monetarisierung war noch gar nicht möglich, sonst hätten Sie das gemacht.
So ist es.
Das heißt, die bleiben am Ball.
So ist es, genau so ist es. Wir bleiben am Ball und ich erhoffe mir weitere Wertgesteigerungen aus dem Coatingsgeschäft. Gemeinsam dann mit Carlyle und QIA, wir sind ja 40% Eigner, werden wir sein nach Closing und auch unseren Beitrag dazu leisten, dass das Geschäft noch erfolgreicher sein wird.
Jetzt, wir haben es anklingen lassen, jetzt waren Sie natürlich sehr, sehr nah dran an diesem Deal, aber Sie sind nicht derjenige, der am Ende allein entscheidet. Wie erlebt man dann so einen Prozess aus genau dieser Rolle auch heraus, also zwischen diesem strategischen Anspruch von oben, Vorstand, der operativen Realität, ihn tatsächlich aber möglich zu machen? Also ist ja auch nicht ganz leicht, kann ich mir vorstellen.
Nicht leicht, aber ich habe es mir leicht gemacht und ich glaube, wir haben uns das so leicht wie möglich gemacht. Ich glaube, wegen drei Themen. Das eine war, ich hatte ein hervorragendes Team. Ausgehend von dem Verhandlungsteam, aber auch das Extended-Team, auch die Berater, die wir natürlich auch dabei hatten. Banken, Anwaltskanzlei, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das zweite war, wir hatten auch klare Ziele, die waren vorgegeben. Die hatten wir uns selbst gesetzt am Anfang des Prozesses, lange bevor wir diese Transaktion gelauncht haben. Das waren diese drei Ziele. Wertgenerierung, Geschwindigkeit, Transaktionssicherheit. Den haben wir uns verschrieben und die haben wir konsequent uns als Ziel auch beibehalten. Und das dritte war, wir haben sehr viel Beinfreiheit erhalten vom Vorstand. Ja, natürlich mussten wir immer mal wieder in die Gremien gehen und uns die Bestätigung für das weitere Vorgehen holen. Aber es war wirklich limitiert. in jeder entscheidenden Situation, wo wir eine Herausforderung hatten, haben wir ganz schnell entschieden im Team innerhalb von wenigen Stunden. Und ich glaube, das war auch Teil des Erfolges dieser Transaktion, dass wir wirklich Beinfreiheit bekommen haben. Wir fühlten uns und waren auch absolut accountable.
Was ja, wie Sie skizziert haben, ganz am Schluss entscheidend war, wenn ich den Deal per Handshake mache und sage, ein Wort gilt, muss ich auch so befähigt sein dazu.
So ist das.
Sonst kann er nicht passieren.
So ist das. Und ich kann Ihnen aber auch sagen, an dem Tag, zwar war noch nicht alles durch, aber an dem Tag gab es auch dann nochmal eine Sondervorstandssitzung, um das alles zu ermöglichen.
Davon gehe ich aus, dass die Corporate Governance hier funktioniert. Chemieindustrie, ich versuche das Big Picture jetzt zu schlagen, was ja überall Implikationen hat, Stichwort unbekannte Variablen. Sie haben es erwähnt, was in dem Prozess passiert ist. Wir erleben gerade wieder unbekannte Variablen. Worauf ich jetzt natürlich hinaus will, ist auch Energiepreise, Öl, Gas, Irankrieg, was jetzt in den letzten 4 Wochen passiert. Was hat das alles für Implikationen auch, wenn wir nach vorne blicken, für BASF?
Unabhängig von der Transaktion.
Ja. Natürlich auch vor dem Hintergrund, die Strategie, also es ist ja ein Riesenthema für Chemie. Einfach das Thema Ölpreis, sie hängen natürlich naturgemäß mehr dran als andere Unternehmen.
Ja, ich glaube, wenn Sie sich die Winning Ways Strategie anschauen, in der Trennung der Core-Businesses und der Standalone-Businesses, diese Entscheidung wurde im September 2024 getroffen und veröffentlicht. Ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Das war genau, also diese Entscheidung wäre heute noch richtiger, als sie damals war. Den Wert der Standalone-Geschäfte herauszustellen und die Core-Geschäfte profitabel wachsen zu lassen. Ja, es gibt eine Abhängigkeit von Öl und Gas. Und natürlich, das sind Inputkosten, die werden uns treffen, die treffen uns auch jetzt schon. Wir sind allerdings auch, glaube ich, relativ gut darauf vorbereitet. Fast 80-90% unserer Produktion ist in den Ländern, wo unsere Kunden sind. Auch die Rohstoffe sind zum absoluten Großteil lokal gesourced. Das heißt, die BASF kann hier ihre Stärken ausspielen. Auch durch die großen Verbundsites, in denen jede Wertschöpfungskette oder viele Wertschöpfungsketten miteinander verbunden sind. Dadurch haben wir die Möglichkeit, anders als vielleicht manche andere, uns selbst zu Großteil zu versorgen. Darüber hinaus haben wir auch durch die Größe gewisse Vorteile im Einkauf. Wir haben eine Trading-Organisation, die tagtäglich die wichtigen Rohstoffe tradet am Markt in unterschiedlichen Regionen. Insofern haben wir vielleicht ein paar Vorteile in der Rohstoffbeschaffung. Wir haben gewisse Vorteile, indem wir local for local produzieren, und wir haben auch Vorteile darin, dass wir eben die Wertschöpfungsketten gesamthaft abbilden können.
Worauf ich auch hinaus wollte, ist ein bisschen wirklich das Big Picture. Also das heißt, die Weltwirtschaft, was steht hier, what's at stake? Worum? Also das heißt, wenn der Wind jetzt dreht, wenn wir eine globale Rezession bekommen, dann ändern sich auch die Playbooks für IPO-Szenarien etc. Also das heißt, das ist ja das Große, um das es geht. Also
okay.
Das heißt, das ist natürlich etwas, wo Sie permanent beobachten müssen. Es liegt nicht in Ihrer Hand. Das ist eine ähnliche Situation, die Sie schon mal ja erlebt haben, aber jetzt wahrscheinlich noch komplexer, weil man gar nicht genau weiß, wir haben einen US-Präsidenten, der vielleicht jeden Tag anders drauf ist, aber plötzlich ad hoc immer Entscheidungen trifft. Das sind ja alles, es ist noch viel schwieriger. Es ist, glaube ich, für Sie gerade gerade mit Blick auf Winning Ways, wo Sie eigentlich dabei sind in der Execution, stelle ich mir das gerade extrem schwierig vor, irgendwelche Playbooks zu schreiben, weil einfach so krasse, unbekannte Variablen gerade da draußen sind, oder?
Das stimmt. Aber wir haben auch hier wieder eine ganz klare Strategie. Ja, wir haben 4 Hebel, mit denen wir unsere Strategie umsetzen. Fokussieren, beschleunigen, acceleraten, transformieren und auch ein Winning Mindset dabei haben. Die BASF, glaube ich, historisch ist nicht, ist für vieles bekannt, nicht unbedingt für Geschwindigkeit. Und das ist aber etwas, woran wir intensiv gerade gearbeitet haben. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg, sehr viel schneller zu sein. Und schneller bedeutet nicht unbedingt nur einen Plan, den man sich gemacht hat, einfach nur schneller umzusetzen. Das ist das eine. Aber auch auf Veränderungen schnell reagieren zu können. Ich habe vorhin das Beispiel im Coatings-Prozess genannt, wo wir wirklich sehr, sehr mutig und sehr, sehr schnell entschieden haben. Und ich glaube, ob wir jetzt über den IPO reden, natürlich müssen wir uns die Marktconditions dann anschauen in 2027, ob das der richtige Moment ist. Ist ja völlig klar. Es ändert aber nichts an unserer Strategie, es ändert nichts an den Zielen, die wir verfolgen. Natürlich kann es oft Auswirkungen auf den Zeitpunkt haben, aber es hat keine Auswirkungen darauf, welche Ziele wir verfolgen, weil die kristallklar sind. Es ist aber eigentlich so, dass die Ziele, die wir verfolgen, die müssen wir nur noch schneller erreichen. Und natürlich hat das Auswirkungen, wenn die Iran-Krise dazu führt, dass das Bruttoinlandsprodukt in unterschiedlichen Ländern oder weltweit fällt. Davon bleiben wir nicht verschont, das ist keine Frage. Dennoch ist es so, und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Hebel unserer Strategie auch in dem Fall oder vielleicht noch mehr die richtigen sind. Und insofern bedeuten eine Verschärfung einer Krise eigentlich nur, dass wir unsere Strategie weiter konsistent, wenn nicht noch schneller umsetzen müssen, weil sie die richtige ist.
Nochmal vor dem Hintergrund, was Sie schon auch beschrieben haben zu dem Prozess, die Erfolgsfaktoren, wenn Sie es ganz griffig machen können, wenn Sie wirklich sagen können, könnten Sie vielleicht runterbrechen auf drei Erfolgsfaktoren. Was würden Sie nennen? Was waren die drei Erfolgsfaktoren bei dieser Transaktion?
Ja, ein 100% committedes Team muss ich ganz klar an die erste Stelle stellen. Klare Ziele für die Transaktion, Wert, Geschwindigkeit, Transaktionssicherheit und aber auch gleichzeitig die Beinfreiheit bekommen zu haben vom Vorstand, flexibel in jeder Situation zu reagieren. Nicht nur extern, aber auch intern, weil so eine Transaktion in der Größenordnung führt zu vielen Fragen, vielen kleinen Themen. Die müssen alle bearbeitet werden. Da haben wir niemanden gefragt, sondern wir haben einfach immer gemacht. Ja, und wenn man diesen Dreiklang, volle Verantwortung, klare Ziele, ein tolles Team, was Tag und Nacht sich auf diesen Deal fokussiert. Wenn man das beisammen hat, dann kann man auch in schwierigen Zeiten gute Deals machen.
Zum Schluss jetzt nochmal wirklich Big Picture. Wenn Sie einige Jahre nach vorne schauen und auf diesen Deal zurückblicken, was wünschen Sie sich, wird man vielleicht einmal darüber sagen und vielleicht auch über Ihren eigenen Beitrag dazu?
Ich hoffe, dass man sagen wird, dass die Coatings-Transaktion einer der absoluten Proofpoints war für den Erfolg der Winning Ways-Strategie und eigentlich der Beginn, in dem die BASF am Ende wieder zu dem geworden ist, was sie ist und sein sollte, the Chemical Company, das führende Chemieunternehmen dieser Welt. Ich glaube, da wäre ich dankbar, wenn man das erinnern würde, dass wir es schaffen, dass die Coatings-Transaktion als absoluter Proofpoint für die Winning Ways-Strategie gilt.
Hat Sie das auf jeden Fall als Team, das merke ich ja, noch mehr zusammengeschweißt, oder? Next Level.
Absolut. Wir waren ein extrem gut funktionierendes Team während der gesamten Transaktionsphase.
Das heißt, der Markt muss sich warm anziehen, das Team BASF ist heiß, die Deal-Execution läuft.
Absolut. Es wird noch weitergehen,
Herr Tim. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.